Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Willkommen zur Berufungsgeschichte bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung. Heute hören wir eine unglaublich spannende Geschichte, bei der Gott einen Mann und seine Frau noch im 50. Lebensjahr auf ganz neue Pfade geführt hat, mitten in eine andere Kultur und einen anderen Kontinent hinein. So begrüße ich ganz herzlich zugeschaltet aus Freiberg in Sachsen Diakon Lothar Wilczek. Herzlich willkommen, Diakon Wilczek.
Herzlich willkommen, Frau Fröhlich. Fröhlich.
Herr Diakon, Sie sind, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, jetzt 77 Jahre alt, richtig?
Ja, genau. 77.
Und wie viele Jahre davon sind Sie Diakon?
21.
21 Jahre Diakon. Was bedeutet das für Sie, Diakon zu sein?
Ja, eigentlich ist es die Erfüllung meines Lebenstraums gewesen. Und ich wollte in jungen Jahren Priester werden. Aber das erzähle ich Ihnen dann noch. Mhm. Und dann mit 50 Jahren wurde es dann ein Diakon.
Mhm. 25 Jahre haben Sie in Afrika verbracht, in Kenia. Die meisten Europäer denken bei Kenia eher an Safari. Was bedeutet Kenia für Sie?
Kenia war für mich das Land der Safari. Meine Frau hat 1989, gleich nach der Wende, eine Reise nach Kenia gebucht. Und wir sind als Touristen dort runtergefahren und haben das Land und die Leute und die Tiere als erstes gesehen und aufgenommen. Das war schon erster Wille, dorthin zu fahren, um Land und Leute kennenzulernen. Das ist schon richtig. Mhm. Das ist ein traumhaftes Land, ein wunderbares Land.
Mhm. Also ganz falsch ist das Bild nicht, aber Sie kennen das Ganze natürlich nach 25 Jahren noch in einer ganz anderen Tiefe.
Ja, freilich. Kenia hat sich dann im Nachhinein für mich noch ganz anders gestaltet. Es waren, wenn ich das heute von vorne betrachte, die aufregendsten 25 Jahre meines Lebens und sicherlich auch das meiner Frau. Und wir haben von Kenia mehr mitbekommen als Geschenk, als wir in den 25 Jahren dort eingebracht haben. Ich habe zwar 2,4 Millionen Euro gesammelt, um dort Hilfswerke irgendwie zu tun, aber ich habe ein Geld nicht bekommen, sondern einen ganz anderen Glauben, eine ganz andere Einstellung zum Leben, zum Sterben, zur Armut, zum Glücklichsein. Das hat sich in den 25 Jahren alles geändert. Hm. Ich bin jetzt leider mit 75 Jahren ziemlich spät, trotz der Krankheit, die sich eingestellt hat, denn die 25 Jahre waren ja sehr schwer, auch körperlicher Art, bin ich so sehr glücklich, dass ich das Glück möchte mit allen Menschen teilen.
Hm. Ja, Sie haben gesagt, die 25 Jahre in Kenia waren die aufregendsten Jahre Ihres Lebens. Davor war es aber auch nicht gerade langweilig, wenn ich mir so die Geschichte in den Grundzügen, wie ich sie schon kennengelernt habe, so Revue passieren lasse. Wir fangen vielleicht doch mal von vorne an. Hier geht es ja auch ganz besonders um die Berufung zum Diakon, zum geistlichen Amt des Diakons. Sie sind ständiger Diakon, das heißt verheiratet mit Familie auch. Also nicht das heißt, es gibt auch solche, die ehelos leben, aber bei Ihnen ist es so, dass Sie als verheirateter Diakon geworden sind. Die Wurzeln dazu, sagten Sie eben, das haben Sie schon angedeutet, liegen schon in der Jugend, Kindheit. Sie sind in der damaligen DDR aufgewachsen. Wie sah denn das kirchliche Leben damals für Sie aus als Kind?
Ich muss sagen, dass mein Elternhaus nicht so sehr aktiv war. Aber die Gemeinde, in der ich lebte, St. Joseph in Dresden-Pieschen, die war sehr, sehr mobil. Da hatte ich eigentlich mein geistliches Zuhause. Aber schon als Kind hatte ich irgendwie eine besondere Gottesbeziehung. Denn ich entsinne mich, als die Bomben in Dresden fielen und unsere Mütter uns alle aus dem Bett holten und wir in die Schutzbunker flüchteten, da habe ich immer das Schutzengelbild mitgenommen. Und unsere Mütter lagen als Schutz auf uns drauf. Und ich bestand darauf, dass das Schutzengelbild auf dem Rücken meiner Mutter liegt. Und habe zu den Leuten damals als Kind schon gesagt, es kann nichts passieren, der Schutzengel liegt auf meiner Mutter. Das war also dann schon so mit 5 Jahren, als Dresden bombardiert wurde. Und als ich dann den ersten Religionsunterricht hatte, den offiziellen, dann wurde irgendwie in mir der Traum von Gerechtigkeit in Afrika geweckt, mit 6 Jahren. Da brachte die Schwester Walburga, die den Religionsunterricht leitete, am Ende so eine Missionssparbüchse rein, war so ein felsenähnliches Gebilde, da drauf kniete ein kleines Nägelein, und wenn man da in Groschen reinsteckte, da machte das Nägelein immer ein Diener. Und daran habe ich mich aufgerieben. Das war mir unwahrscheinlich, dass das Nägelein da auf diesen Felsen knien musste und wegen jedem Groschen immer die Hände falten und nicken musste. Und da habe ich das Köpfchen immer festgehalten, wenn ich mein Geldstück dort rein warf. Naja, da machte ich die Sparbüchse kaputt und kriegte die Schelte von der Schwester. Aber dort war schon irgendwie die Interesse für Gerechtigkeit in Afrika innerlich gestellt. Ja, also und als die Schule dann zu Ende war, und die Schule war ja nun völlig antireligiös, wenn ich mich entsinne, im 5. Schuljahr, da kam die Lehrerin rein und fragt, Kinder, wer von euch geht denn eigentlich in Religionsunterricht? Und da hat der Reinhard Nitsche und ich, wir haben uns gemeldet, als die Einzigen. Und da sagte die Lehrerin, so Kinder, jetzt könnt ihr alle mal herzlich über die beiden Dämels lachen. So war ungefähr die Erziehung in der Schule. Deswegen muss ich mal sagen, wir sind die letzte Generation gewesen, die irgendwie christlichen Glauben noch vermittelt bekommen hat. Dann hinterher brach das ab. Und trotzdem wollte ich mit 14 Jahren wollte ich Priester werden. Das war aber nicht möglich. Dresden war überschüttet mit Priestern von den ehemaligen Flüchtlingen aus Schlesien und aus dem Sudetenland. Und Dresden war noch kaputt. Und da hat der Pfarrer gesagt, sie hatten 4 Bewerber, die gerne Priester werden wollten. Bau Dresden auf, das ist jetzt wichtiger. Priester haben wir genug. Man muss sich das mal überlegen, das gab es auch mal. Ne? Und als Einziger ist dann der Michael Bautz, der ehemalige Generalvikar unseres Bistums, ist leider vor ein paar Tagen verstorben, ist Priester geworden. Aber als Kinder haben wir in unserer Schlafstube schon immer Heilige Messe gefeiert. Wir hatten selbstgeschneiderte Messgewänder, Kelch, und das hatten wir alles. Und haben uns irgendwie so eingestimmt. Und beide wollten wir als Kinder schon in die Mission. Und der Michael wollte sogar als Märtyrer sterben. Naja, Michael ist dann aufs Seminar gegangen, ist Priester geworden. Und ich habe 2 Berufe erlernt, eine Meisterprüfung gemacht, die Universität in Dresden besucht und Diplom-Ingenieur gemacht und später den väterlichen Betrieb übernommen. Ja, uns ging es wirtschaftlich in der DDR nicht schlecht. Meine Ehe lief wunderbar, wir haben 2 Kinder. Ich war eigentlich glücklich, bis auf die Religion. Da war natürlich nichts zu holen. Wir sind wirklich antireligiös im Staat beeinflusst worden. Na gut, dann kam die Situation, dass wir durch die vielen Flüchtlinge Außenstellen kriegten in dem Verein. Und so hatte Freiberg über 10 Außenstellen mit großen Gemeinden auf den Dörfern. Ja, was soll man machen, Diakone zu weinen? Das war von staatlicher Seite nicht gerne gesehen. Aber unsere Bischöfe, die haben sich immer was einfallen lassen. Und so haben wir ein Fernstudium gemacht in Würzburg. Da wurden die Lehrbriefe zugeschickt. Und zu den Frühjahrs- und Herbstmessen kamen dann immer die Professoren rüber, haben Prüfung abgenommen, Klausuren geschrieben und dann die neuen Lehrbriefe dagelassen. Da haben wir unseren theologischen pastoralen Abschluss gemacht. Und dann hat der Bischof uns aber nicht die Hände aufgelegt und uns die Bischöfen geweiht, sondern wir wurden Diakonatshelfer, indem er uns die Hand gab und uns beauftragte.
Also Helfer statt Diakonweihe.
Helfer statt Diakonsweihe. Mhm. Wir haben aber dann außer eine Stelle haben wir natürlich nicht getragen. Ne? Aber wir haben also Stellengottesdienste gemacht, Kommunion ausgeteilt, gepredigt. Wir waren pastorale Helfer, die ganz, ganz notwendig waren. Und bis heute noch notwendig sind, denn wir sind ja reines Missionsland. Wir sind nicht nur mit einer anderen Konfession konfrontiert. Sachsen war eigentlich immer evangelisch. Heute ist das nichts mehr. Wir sind mitten im Heidentum, kann man sagen. Die Kinder sind skeptisch, wenn sie in der Schule Religionsunterricht besuchen, gehen lieber in die Ethik. Religion ist 40 Jahre lang zerstört worden. Und die Auswirkungen haben wir heute noch. Und aus dem Grund waren die Agenatshelfer sehr wichtig und sind es bis zum heutigen Tag. Aber dann kam die politische Wende. Und mein Betrieb, der ging vor der Wende in der DDR schon fantastisch gut. Wir hatten also ökonomisch überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber nach der Wende, Frau Fröhlich, da waren wir richtig reich. Das muss ich mal sagen, das ist unwahrscheinlich, wie der Betrieb lief. Und meine Frau bucht doch 89 die erste Reise nach Kenia. Wissen Sie, ich habe im Flugzeug erst gesehen, wo das richtig liegt. Ich hatte vorher gar keine Zeit, mich da mit zu beschäftigen. Und als wir dort ankamen, da war ich fasziniert von der Schönheit dieses Landes, von der Freundlichkeit der Menschen. Aber ich wusste nicht, wo die nächste katholische Kirche ist. Während wir das immer wussten, wenn wir in den Urlaub fuhren, wo in dem Ort, wo wir hinfahren, die nächste katholische Kirche ist. Aber in Kenia wussten wir das natürlich nicht. Und da hat uns ein Beschäftigter aus dem Hotel, hat uns dann das mitgenommen. Und da erlebten wir einen Gottesdienst, wie wir den überhaupt noch nie in unserem Leben erlebt hatten. Die Afrikaner feiern die heilige Messe mit Leib und Seele. Mit dem ganzen Körper, mit ihren Ausdrucksformen. Es ist fantastisch. Das Singen und das Tanzen, die Spiritualität, die haben sie quasi im Körper drin. Die trinkt nach außen. Das fasziniert. Und jeden, der als Europa daran teilnimmt, fasziniert das. Aber wir waren geschockt, dass fast niemand zur Heiligen Kommunion ging. Und nach der Heiligen Messe frage ich dann unseren Begleiter, du sag mal, ihr seid so fromm, frommer als wir das gewohnt sind. Warum gehen denn so wenig von euch zur Heiligen Kommunion? Ja, ohne lange Umschweife, sagte der mir, wir leben alle in schwerer Sünde. Und da können wir halt nicht zur Kommunion gehen, denn den Leib des Herrn empfangen. Oh, sag ich, du brauchst mir das nicht zu sagen, aber interessieren würde mich das schon. Sagte, das kann ich so sagen. Ich lebe mit der Sarah zusammen, wie die anderen zusammenleben. Wir haben Kinder, aber wir sind nicht verheiratet. Und das ist schwere Sünde. Da können wir halt nicht zur Kommunion gehen und müssen warten, bis der Erste von uns stirbt. Meine Frau und ich, wir guckten uns sprachlos an und dann heirate doch. Na, sagt er, ich bin so ein armes Schwein. Ich kann nicht heiraten, wir können alle nicht heiraten, weil wir so arm sind. Und da schaltete ich mich ein, ich sage, denn das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Heilige Kommunion ist doch ein Sakrament. Das wird doch kostenlos gespendet. Ja, sagt er, das stimmt.
Die Hochzeit,
aber
meinen Sie?
Aber unsere Standestradition kostet viel Geld. Ich muss die Sarah auslösen, der Brautpreis, alles zusammen, was er mir aufzählte, waren 2000. D-Mark war das damals. Nun, meine Frau und ich, wir haben schlecht geschlafen. Am anderen Morgen sagt meine Frau, du, wir bezahlen den beiden die Hochzeit, dass sie zur Heiligen Kommunion gehen können. Gesagt, getan, ich kürze das jetzt mal ab. Wir haben das andere Jahr im März die Hochzeit vereinbart. Im März, da fing er an zu protestieren, geht überhaupt nicht, ist Leidenszeit unseres Herrn Jesus Christus. Lieber bleibe ich in Sünde, aber da heirate ich nicht. Aber der liebe Gott war auch immer auf meiner Seite in meinem Leben, wenn ich einen Ring brauchte. Und da fiel der 19. März, der St. Josefs Tag, auf den Sonnabend. Und da klingte die Fastenzeit aus und da standen wir am 19. in Neu-Teutok am Kilimandscharo und feierten dort die Hochzeit von dem Ben und der Sarah. Neu gebaute Missionsstation von den Iren. Er sprach kein Deutsch, ich kenne dort Englisch. Wir haben es gut verstanden. Dann kam die Trauung, meine Frau und ich waren Trauzeuge. Ungefähr 600 Personen haben an der Trauung teilgenommen. Eine Farbenpracht, eine Gesangesfülle. Es war einfach fantastisch. Na, die Trauung war vorbei. Und am anderen Morgen sage ich zu meiner Frau, du, ich werde heute die Leute alleine beten. Ich muss mal in die Kirche alles reflektieren lassen. Und da gehe ich in die Kirche und da war hinter dem Altar das Altarfenster, wo es solche Steine, wo es so farbige Lampen gibt. Und davor war der Altar und ich halte meine Betrachtung. Und da ist mir nicht die Mutter Gottes erschienen. Und auch nicht die Trompeten von Jericho haben geblasen. Aber plötzlich wurde es schlurweiß um mich. Ich fing an zu schwitzen, die Hände fingen mir an zu zittern. Und über meinen Verstand hörte ich, Lothar, ändere dein Leben, du wirst dringend in dem Land gebraucht. Und da ich in meinem Leben oft solche Gottesanrührungen hatte, wo ich glaubte, dass einer ist, aber dann hatte sich eben doch ein Teufelchen eingeschlossen, geschlichen, da habe ich das gar nicht so ernst genommen und habe gesagt, mein lieber Gott, ist gut. Erst als ich aus der Kirche rauskam, kam mir ganz bedappert meine Frau entgegen, die in der Kaffeeplantage war, und sagte zu mir, du, ich hatte jetzt ein Erlebnis. Und da hatte sie dasselbe Erlebnis zur gleichen Zeit wie ich, nur eben Brigitte, folge deinem Mann, ihr werdet in Kenia gebraucht. Dann haben wir da gesessen, wir beiden, und haben gesagt, Mensch, das war eine Anrührung Gottes. Und wenn wir der nicht folgen, das sind wir Heuchler. Das kann doch nicht sein. Also werden wir nach Kenia gehen. Aber wie machen wir denn das? Wir haben zu Hause einen Betrieb, gut laufenden Betrieb. Na, wir fahren jetzt erstmal noch 14 Tage ans Meer. Das wird sich zeigen. Wenn Gott das will, wird das alles in Ordnung gehen. Am Meer machen wir einen Ausflug und bei dem Ausflug kommt uns ein Schnellhefter in die Hände. Wir suchen Nachbarn. Da baut eine deutsche Firma Häuser an Kenia am Beach. Da sind wir hin und haben gesagt, wir wollen so ein Haus bauen. Der sagt, das kostet das und das. Ich sage, hören Sie, ich war hier zur Hochzeit. Ich habe natürlich die Anzahlungssumme nicht mit. Ich gebe Ihnen jetzt 1000 D-Mark, die habe ich noch, das ist meine Anzahlung. Alles andere überweise ich Ihnen, wenn das Haus fertig ist. Da haben wir noch eine Kassette mitgekriegt. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Haben wir unsere Kinder aus dem Heim sich geholt und haben die Kassette gezeigt. Die waren natürlich begeistert. Und mein Gott, waren die begeistert. Und dann habe ich den Kindern geoffenbart, dass wir nach Kenia gehen wollen.
Also die Kinder waren schon volljährig alle? Die beiden?
Volljährig. Mein Sohn war, unser Sohn war mein Stellvertreter im Betrieb. Wir hatten mittlerweile die Firma Wilczek in Wilczek und Sohn GmbH gewandelt. Und der rannte natürlich gleich zur Hausbar und holte sich einen Cognac. So, Vater, Mensch, was ist das? Ich sage, du hast zwei Möglichkeiten, entweder drei Möglichkeiten. Entweder du machst den Betrieb weiter, ich nehme meinen Anteil raus. Oder wir verkaufen den Betrieb. Irgendwas von den beiden muss es sein. Nach einer langen Überlegung haben wir uns dann entschieden, wir verkaufen den Betrieb. Und wenn es bei der ganzen Sache eine Großartigkeit gab, da war es der Verkaufserlös. Wir haben so unendlich viel Geld gekriegt für den Betrieb, weil er ja auch sehr gut lief, dass ich gut die Hälfte genommen habe, damit nach Kenia gefahren bin, das Haus bezahlt habe. Und dann habe ich mich beim Erzbischof gemeldet.
Ganz kurz, darf ich kurz nachfragen, Herr Wilczek, ich stelle mir das vor, so ein Familienbetrieb, den man selber so hochgebracht hat und so, das ist ja auch nicht gerade einfach, den einfach so zu verkaufen.
Frau Friedrich, das ist ja das Unwahrscheinliche. Wir haben darüber uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das tat uns auch nicht leid, dass wir den Betrieb verkauft haben. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was wir Nettogewinn hatten im Jahr, würden Sie umfallen. Das hat uns überhaupt nicht interessiert, da haben wir gar nicht dran gedacht.
Mhm.
Ja.
Also für Sie war die Sache so klar, dass alles andere sowieso keine Alternative war.
So klar, wir haben den Auftrag, jetzt nach Kenia zu gehen. Wir wussten nie, was auf uns zukommt. Überhaupt nicht. Das wurde mir erst viel später klar. Als mich dann beim Erzbischof meldete, da war natürlich klar, dass er, ohne was zu bezahlen, einen Helfer kriegte und der brachte auch noch Geld mit. Und da war ich sofort im Geschäft. Dort sofort, damit ich die Sprache lerne, im Chor erst mitgearbeitet und so weiter. Aber plötzlich kriegte ich eine Aufforderung von meinem Diözesanbischof, sofort zurückzukommen. Nun, da bin ich zurückgefahren und der hat mich das erste Mal ganz schön ins Gebet genommen. Was mir einfallen würde, keine Disziplin und kein Gehorsam, keine Demut, ohne kirchliche Beauftragung einfach nach Afrika zu fahren. Und naja, ich fühlte mich ganz schlecht. Ich sah das alles ein. Und der Mann hatte ja auch so unwahrscheinlich recht. Ich hatte keine Arbeitserlaubnis. Da hätte ich können bis zu 5 Jahre Gefängnis kriegen. Keine kirchliche Sendung, keine Versicherung. Ich hatte gar nichts. Das wäre also fürchterlich ins Auge gegangen. Aber mein Haus war schon da. Das hat sich schon bezogen. Ich habe ja schon gearbeitet mit meiner Frau. Und da sehe ich den Bischof noch wie heute, guckt auf seine Armbanduhr. Sagte, in ein paar Tagen ist Maria Aufnahme in den Himmel. Da komme ich nach Freiberg und weil sie als Diakon. Und dann gehen sie in Auftrag des Auslandssekretariats der Bischofskonferenz zurück nach Kenia und leiten dort die deutsche Pfarrei, denn es haben sich mittlerweile über 3000 Deutschsprechende in Ukunda am Diani Beach angesiedelt. Nun, dann bin ich runter und daraus sind 25 Jahre geworden.
Ich habe
Touristenseelsorge eingeführt und ich konnte ja nun keine heilige Messe feiern. Ne? Ja, was machte ich nun? Da habe ich, es ist mir gelungen, dass ich die ganzen deutschsprechenden Schweizer, Österreicher und Deutsche in die afrikanisch-katholische Kirche integriert habe. Ich habe gesagt, hört mal zu, wir sind eine Kirche und eure Angestellten, die gehen alle in diese Kirche. Was sollen wir jetzt in den Separatraum Wortgottesdienste feiern, wenn wir dort eine ordentliche heilige Messe haben? Also werde ich mich in diese Kirche einbringen und ihr kommt alle mit. So, und da bin ich dann Diakon in der St. Josefskirche in Ukunda geworden. Und da waren 30.000 Katholiken. Und zu denen konnte ich nicht sagen, hört mal zu, ich bin Diakon für die Weisen. Ich bin Diakon der katholischen Kirche. Und so hatte ich die 30.000 Leute mit zu versorgen. Und die 30.000 Leute haben dann dafür gesorgt, dass ich glücklich nach 25 Jahren wieder zurückgefahren bin. Denn die Arbeit mit denen, die war einfach, die war traumhaft, Frau Fröhlich. Schwer, fürchterlich schwer. Aber sowas von nötig und sowas von schön, dafür bin ich so, so sehr dankbar, dass mir das geschenkt worden ist.
Das hört man.
Nach 25 Jahren musste ich dann aus gesundheitlichen Gründen nach Hause. Mein Spinalkanal hat es eine Entzündung gegeben. 25 Jahre im Jeep quer durch den Busch, gab da keine Straßen. Und das Wirbelsäule kaputt gegangen und dann hielten die Schmerzen so an, dass unten keine Hilfe mehr war. Denn ich bin ja mit 65 in Rente gegangen, ne, und bin aber weitergeblieben für meine Rente. Wir haben beide dort für die Rente weitergearbeitet. Meine Frau hatte nie ein Gehalt. Und als das erste Gehalt kam des Diakons, ich wurde ja noch auf DDR-Basis entlohnt, freiwillig, das hatte ich früher in der Portokasse. Das hat uns alles nicht ausgemacht. Geld hat überhaupt keine Rolle gespielt und wir haben gestaunt, wie wir mit dem Geld hingekommen sind, was ja nur ein Bruchteil war, was wir früher zur Verfügung hatten.
Ja, ich denke, da, Diakon Wilczek, da sind sowas von vielen Stichworten gefallen. Also ich hätte da an ganz, ganz vielen Punkten noch Nachfragen, also wie Sie das erlebt haben und so weiter. Aber ich denke mal, wir lassen jetzt erst einfach mal Ihre Geschichte, so wie Sie sie uns erzählt haben, einfach mal so stehen und nachklingen, hören etwas Musik aus Afrika dazu, dann sind wir so richtig in der Atmosphäre drin und dann möchte ich, vielleicht ging es unseren Hörerinnen und Hörern ja genauso, dass sie sagten, ach, das hätte ich jetzt den Herrn Diakon Wilczek gerne noch dazu gefragt, da ist, das fand ich irgendwie besonders beeindruckend oder ich möchte gerne noch besser verstehen, wie er das erlebt hat. Das können Sie natürlich jetzt auch gerne tun unter 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer zu dieser Spiritualitätssendung. Wir haben soeben die Berufungsgeschichte von Diakon Lothar Wilczek gehört. Diakon Wilczek, wenn ich das so richtig verstanden habe, Sie sind ja sozusagen dann fast, ohne dass Sie noch daran gedacht hatten, zum Diakon geweiht worden, so nebenher, so aus Versehen, nicht ganz, aber das wurde Ihnen sozusagen noch als Sahnehäubchen dazu geschenkt zu der ganzen Missionsgeschichte. Genau, also eine wirklich ungewöhnliche Geschichte, wenn es Nachfragen gibt. 089-517-008-008, das ist die Nummer zu dieser Sendung bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb heute mit der Berufungsgeschichte von Diakon Lothar Wilczek aus Freiberg in Sachsen. Er hat mit seiner Frau 25 Jahre in Afrika verbracht, in Kenia und dort in einer einheimischen katholischen Gemeinde mitgewirkt als Diakon. Wenn Sie Fragen haben an Diakon Wilczek, 089-517-008-008, das ist die Nummer. Und wir haben bereits eine Anruferin aus dem Bistum Trier, wenn ich es richtig verstanden habe. Grüße Sie, guten Tag.
Ja, grüß Gott, das ist richtig. Grüß Sie, Herr Diakon Wilczek, Frau Fröhlich auch. Ich habe ein Anliegen und zwar bei Maria Thon, ja, im Mai oder wann das, haben Sie auch über Kenia, Ihre Arbeit, Diakonarbeit in Kenia berichtet. Und Sie haben damals gesagt, dass Sie sehr traurig gemacht hat, dass die Menschen dort noch trotz ihrem Glauben noch Voodoo und also noch andere Praktiken machen. Das hat mir sehr wehgetan im Herzen, wirklich. Ich habe richtig einen Stich im Herz gespürt und ich habe direkt also gefragt, oh mein Gott, wie kann man helfen, dass die Menschen mehr Schutz bekommen, dass sie das nicht mehr tun, weil das ist ein Gräuel im Auge Gottes. Und da habe ich so mich vertieft im Gebet und so. Und dann kam die Antwort, ja, die wundertätige Medaille sollen die tragen. Da werden die besonders beschützt von der Mutter Gottes. Dann hat das Böse nicht so einen Einfluss auf die. Und ich habe gesagt, ja, ich wollte schon eine Aktion starten und Ihnen ein Paket wundertätige Medaillen zuschicken für dieses Land, für die Menschen. Aber irgendwie kam das noch nicht dazu. Und jetzt kam mir nochmal ein Impuls, dass man vielleicht für diese Menschen in deren Sprache eine wundertätige Medaille prägen lässt. Und da ist ja drauf, Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Und wenn die das beten und immer wieder sagen, dann kommen die voran. Und da werden viele Gnaden auf diese Menschen herabströmen. Das ist mein Anliegen. Und Sie können das nochmal ins Gebet. Das kommt nicht von mir. Das kommt wirklich nicht von mir. Ich kriege öfter solche Impulse. Und da war jetzt diese Gelegenheit, Ihnen das persönlich zu sagen. Und wenn Sie nochmal bei unserem Herrgott nachfragen, das kann ja nur vom Himmel gekommen sein, weil ich bin nicht so klug, um sowas zu wissen, zu sagen.
Und ja. Dann, wenn Sie, vielleicht fragen wir die sagen wir die Frage mal, leiten wir es mal gleich weiter an Diakon Wilczek. Wie ist das mit diesen afrikanischen oder Voodoo-Religionen und so weiter?
Ich bedanke mich ganz herzlich. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass die Wundertätigkeitsmedaille schon fast jeder hat. Wir sind eine italienische Missionsstation Und wir sind mit Medaillen aller Art gut versorgt worden durch Italien. Und auch die Wundertätige-Medaille, die hat fast jeder um den Hals hängen, wie auch den Rosenkranz. Mit dem Voodoo hat das ganz andere Ursachen. Das ist vererbt. Und das ist auch eine Frage der Angst. Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Ja, ich höre Sie.
Das ist eine Frage der Angst. Der Voodoo-Glaube kommt erst zum Tragen, wenn die Leute sich bedrängt fühlen. Zum Beispiel außer dem Voodoo ist ja auch die Teufelsangst noch ziemlich groß. Und bei Jung und Alt. Und dass wir darunter zu leiden haben, das ist sagenhaft, aber es baut sich langsam ab. Sehen Sie, die Missionierung dauerte auch ihre Zeit. Wir hatten eine große Zeit gebraucht, um die Frauen in die richtige Position in die Kirche zu bringen. Es braucht alles seine Zeit. Auf der anderen Seite sind die Menschen ja sagenhaft gläubig. Sowas von fromm. Karfreitag, da fließen die Tränen. Aber richtig aus vollen Herzen, wenn die zur Kreuzverehrung gehen. Die Tränen fließen, wenn nur ein Evangelium vorgelesen wird, wo Jesus leidet. Da laufen die Tränen. Aber ich sage Ihnen, bei jedem Gloria, denken Sie, die Kirche geht kaputt. So gehen die Leute aus sich heraus. Und der Voodoo-Glaube, der ist, wie soll ich sagen, für die Leute nicht, ich will nicht sagen, nicht schädlich, aber er sitzt nicht tief, sondern altes Stammesdenken kommt dann noch durch, was von den Alten den Jungen übertragen wurde. Hm. Aber es nimmt ab. Es nimmt wirklich ab.
Aber Sie haben das Gefühl, dass die auf dem Rückzug...
Was noch ganz stark ist, ist bei den vielen Sekten, die wir leider haben, wo Sie können an jeder Straßenecke können Sie einen Prediger finden, der dort angeblich das Wort Gottes verkündet. Dort sind das natürlich viel, viel mehr als bei uns. Bei uns ist es meistens so, wenn Kinder krank sind oder eine Krankheit kommt, dann denken manche, dass ein anderer über Voodoo denn die Krankheit gewünscht hat. Und diese Denkweise, die wird ja mit, auch von den afrikanischen Kollegen, Mitbrüdern, von den Schwestern, wird ja angegangen. Die werden ja unterwiesen. Das ist nicht so, dass wir das einfach geschehen lassen. Aber wir machen das ganz liebevoll. Wissen Sie, ich habe bei meiner Einreise nach Kenia bei dem Government zwei Schreiben unterzeichnen müssen. Als erstes müsste ich nachweisen, wovon ich lebe. Da müsste ich meine Bezüge, alles offenlegen, damit ich einreisen durfte. Und dann muss ich ein Schreiben unterzeichnen, dass ich die 132, weiß nicht genau, Stammesriten und Tradition achte. Ansonsten sind sie berechtigt, mich innerhalb von 48 Stunden auszuweisen und mein Vermögen in Kenia zu beschlagnahmen. Und bei dieser Gelegenheit wäre ich halt in die Falle getapst, weil immer noch Eltern ihre Kinder verheiraten, wo die Eltern bestimmen, wer wen zu heiraten hat. Und da habe ich zweimal dagegen gepredigt. Da wäre um ein Haar die Polizei gekommen, weil ich mich in innere Angelegenheiten der Treibs der Stämme gemischt habe. Es ist doch Tradition. Und da haben wir uns danach zu richten, mein älterer Pfarrer, der schon also viele Jahre dort war, hat gesagt, du Diakon, das können wir nicht machen. Wir müssen denn das anders schmackhaft machen. Was willst du denn machen, wenn jetzt ein Maasai kommt mit 12 Frauen und bittet um die Taufe? Da geben wir auch die Taufe. Und eine Frau wird als Hauptfrau festgelegt und die anderen, die sind ja mit dabei, weil das in der Tradition so gewachsen ist. Und so müssen wir auch die anderen Traditionen müssen wir erstmal annehmen, denn wir wollen ihnen ja unseren Glauben vermitteln, aber nicht überstülpen. Und das ist das Problem auch bei Voodoo. Hm.
Ja, darf ich noch was dazu sagen? Es beruhigt mich unheimlich, dass Sie wirklich also schon die Medaille haben. Vielleicht war meine Sendung, das mir so wehgetan hat, weil ich habe dann wirklich intensiv gebetet, dass die Mutter Gottes möge den Haupt des Satans und die Dämonen da zerstreuen. Also ich habe wirklich gebetet für die Menschen.
Das ist ganz lieb von Ihnen. Aber wissen Sie, die Medaille war schon da, bevor ich kam.
Wunderbar.
Dann
war meine Sendung zu beten.
Das hatten die Konsolatervaters, die italienische Mission, die hatten die schon dort eingeführt. Hm. Ja, die hat jeder Mann oder Weib im Hals. Hm.
Wahrscheinlich ist das. Ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf, unserer Hörerin. Alles Gute, danke.
Danke, und danke gleichfalls.
Ja, Diakon Wilczek, vielleicht aus all dem, was ich da höre, ich kenne tatsächlich auch afrikanische Katholiken, die von sich sagen, sie sind die erste Generation, wo der Mann nur eine Frau hat, obwohl die davor auch schon getauft waren. Und die allerdings, derjenige, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte, er hat schon auch darunter gelitten, dass das bei seinem Vater so war. Also das war auch alles nicht sehr einfach, gerade mit, das ist auch sehr konfliktträchtig gewesen. Aber sie haben es dann offensichtlich, wird das so gemacht von der Kirche, dass man zuerst einmal aufnimmt und dann versucht, von innen her eigentliche Botschaft zu vermitteln, nach und nach.
Na, die nächste Generation darf das nicht mehr. Hm. Ja, die Maasais, die hatten, oder die Afrikaner hatten mehrere Frauen. Hm. So, wenn sie freiwillig zur Taufe kamen und den Religionsunterricht, die Katechese, alles mitgemacht haben, ja, wir wären ja unmenschlich, wenn wir die anderen da wegschicken würden. Hm. Ja, und da haben wir gesagt, ihr werdet alle getauft. Die und die ist deine Hauptfrau. Die anderen kannst du haben, aber eure Kinder, Schluss. Und da haben sie dran gehalten, das läuft.
Und da fällt mir jetzt aber auch auf der einen Seite ist da diese Weite, nicht die Menschen erst einmal aufzunehmen und zu nehmen, wie sie sind, und dann zu versuchen, nach und nach das Glaubenswissen und das Leben, das damit verbunden ist, zu vermitteln. Auf der anderen Seite haben sie aber, wie sie vorhin erzählt haben, wie sie diesen ganzen Paaren, die da waren, die nicht zur Kommunion gingen, weil sie nicht verheiratet waren. Ich meine, das ist ja dann wiederum auch eine Klarheit, die hier in Europa zum Beispiel ja überhaupt nicht da ist. Nicht? Da geht ja jeder so wie er, also auch einfach nach dem Eindruck, ich glaube, es ist richtig, was ich mache, darum nehme ich mir die Kommunion einfach, ohne diese Regel zu respektieren. Das heißt, bei den Afrikanern dort war wohl also eine tiefe Ehrfurcht vor dieser Regel da.
Ja, also das ist eigentlich das, was ich am meisten vermisse, was mir große Schwierigkeiten macht, seitdem ich wieder da bin. Sie haben eine unwahrscheinliche Ehrfurcht vor dem hochheiligen Sakrament. Es gibt viele, viele Anbetungen, bei denen Hunderte, Tausende von Leuten da sind, einfach nur anbeten. Und was ich noch sagen muss, ich habe in den 25 Jahren vieles gesehen, aber nicht einen einzigen ungläubigen Kenianer, der nicht an Gott glaubte. Das habe ich nie erlebt. Es waren nie alle Katholiken, aber Gott ist einfach Fakt für jeden Menschen. Und es ist auch gar nicht schwer gewesen, sie zu taufen und auch zur katholischen Kirche zu hören, denn sie waren ja in einer gewissen Beziehung immer gottgläubig. Ob sie nur einen Baum angebetet haben oder den Stein oder einen Berg, das ist erstmal sekundär. Aber eine Gottvorstellung war bei ihnen da.
Und also es ist eine natürliche Spiritualität, die immer da ist.
Eine normale Spiritualität. Und die geht so tief hinein, die Spiritualität, dass die mir Gotterlebnisse schildern. Da staune ich nur, wenn ich so die Geschichten erlebe, wenn jemand gestorben ist oder Kinder sterben. Ich habe jetzt ein Buch veröffentlicht, da stehen die Geschichten drin, die haben mich sprachlos gemacht. Wie die mit Leben und Tod umgehen und mit der Ewigkeit. Das sind ja alles ungebildete Leute, die nur ihren Religionsunterricht gekriegt haben von den Missionaren. Jetzt hat sich das natürlich gut ausgebreitet. Wir haben also ein breit gefächertes Netz von Kirchen in Kenia. Wir haben keinerlei Priestermangel. Ich könnte sämtliche Frauenklöster in Dresden besetzen. So viele Bewerber, die kommen in ihrem Leben nie dran, nur nicht zu werden. weil wir uns das unten einfach nicht leisten können. Aber die Spiritualität und die Gläubigkeit, die ist unvorstellbar. Hm. Unvorstellbar.
Aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, das, was Sie eingangs auch geschildert haben, was Sie so berührt hat, diese Gottesdienste, wo der ganze Mensch mitgeht. Das heißt, wir sind doch eigentlich, glaube ich, in Europa eher, in Nordeuropa zumal, eher so ein bisschen verkopft, nicht? Und da muss alles über die Logik gehen, während in den südlicheren Regionen der Erde, das ist vor allem in Afrika, ist irgendwie, ist da so der ganze Mensch mit Leib und Seele und allem so ganz dabei und vielleicht auch deshalb fühliger, kann ich mir vorstellen.
Ja, Frau Friedrich, Sie haben ein Sündenverständnis. Es geht kein Mensch zur Heiligen Kommunion, wenn er sich sündig fühlt. Deswegen mussten wir ja mitunter über eine Stunde später mit der Messe anfangen, weil so viele am Beichtstuhl standen. Euer bloßen Priester und ich. Bis wir uns dann mit dem Bischof einigten, dass sich über 20 Mann mit mir in der Sakristei zusammenfinden, mir uns die Hände geben, dort eine Bußandacht machen und dann können die kommunizieren. Die kommunizieren nicht, wenn die sich sündig fühlen. Das ist doch bei uns völlig im Wind. Deswegen wollte der in der Fastenzeit nicht heiraten. Mhm. Weil der fühlt, wenn mein Jesus leidet, kann ich nicht heiraten. Das muss man sich mal überlegen. Und die meisten, wenn die sich auf den Tod freuen, dann nie, weil die denken, mein Gott, endlich im Leben kann ich mal ein Bier trinken und ein Schnitzel essen, sondern die freuen sich, all das zu sehen, woran die ihr ganzes Leben lang geglaubt haben. Das muss man erleben, in die Augen dieser Leute zu gucken, wenn die sterben und was die von sich geben. Diakon, hast du Gott was auszurichten? Ja. Ich gehe in Konsum, soll ich eine Flasche Milch mitbringen? Hast du Gott was auszurichten? Es ist für sie selbstverständlich alles. Und wenn die mir die Ewigkeit beschreiben, da läuft einem die ganze Haut über den Rücken. Wie die sterben und wie sie sich die Ewigkeit vorstellen, da sind wir weit, weit entfernt davon. Und aus dem Grunde kommen auch dort viele Priester und Ordensleute aus diesen Reihen. Das, was uns noch abhält, ist zum einen, ja, der Voodoo, das ist nicht in Ordnung. Und dann, Frau Fröhlich, die Sexualmoral, das ist das Ding, was da auch noch hängt. Es ist so, wenn man Hunger hat, muss man essen, wenn man Durst hat, muss man trinken. Und wenn man Sex braucht, dann muss man den haben, egal wer da rumsteht. Das ist Standestradition. Jeder hat mindestens 1 bis 2 Freunde noch zu haben, sonst ist er kein Mann. Damit hatten wir lange, lange, lange zu tun. Und man hat auch damit zu tun mit dem Zölibat, hat man auch seine Probleme, weil das größte Geschenk Gottes ist die Weitergabe des Lebens. Und als ich dort kam, da erlebte ich was ganz Furchtbares. Da sahen sie nämlich bei mir eine Frau und noch 2 Kinder. Und ich stand am Altar mit einer Stola und das konnten sie nämlich nicht unterscheiden. Es hat mir nie einen Diakon gegeben. Und da wurde ich angesprochen von der Familie, ob ich der Frau nicht ihr Kind machen kann. Bis ich dann auf den Grund ging und habe gesagt, so, seid ihr verrückt, ihr seid zusammen, ihr habt Kinder, was soll ich dann einer Frau für ein Kind machen? Ja, das wird ein heiligmäßiges Kind, was dann Segen über die gesamte Sippe bringt. Da bin ich am anderen Tag, am Montag, zum Erzbischof gefahren. Ich sage, du, mach mal ein paar Hirten, schreib mal raus und bring den Leuten bei, was ein Diakon ist. Ich bin nie hier runtergekommen, um heiligmäßige Kinder zu zeugen. Und da sagte er, das musst du verstehen. Die Weitergabe des Lebens ist für die das Größte, was es gibt. Deswegen sagt er, ist es ja auch blöde, wenn die Europäer hier in Urlaub kommen und den einreden, die sollen verhüten, verhüten, verhüten. Die sehen das als Geschenk Gottes. Das bringst du nicht so schnell raus, da musst du doch drauf stolz sein. Ich sage, hast recht. Aber das sind die Probleme.
Also es ist keine heile Welt, die Sie uns da schildern, ein wunderschönes, spannendes Land, Kenia, wo Diakon Wilczek mit seiner Frau 25 Jahre verbracht hat. Wir hören heute seine Berufungsgeschichte und in einer letzten Runde haben Sie noch die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Fragen zu stellen. 089 517 008 008, die Nummer 089 517 008 008. Die Berufungsgeschichte von Diakon Wilczek aus Freiberg in Sachsen steht im Zentrum dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir haben eine überaus lebendige Schilderung bekommen von dem Leben in Afrika, dem kirchlichen Leben mit seinen ganzen Facetten. Auch Diakon Wilczek hat uns das geschildert, was für ihn einfach eine unglaubliche Freude war, mitzuerleben an Spiritualität, an Tiefe, gleichzeitig aber auch das, wo er Bedenken hatte in dem, was er erlebt hat, was der Kirche dort Sorgen und Schwierigkeiten macht. Vielleicht können Sie uns aber noch mal kurz erzählen, Diakon Wilczek, was Sie denn dann genau dort alles getan haben, Ihre Frau und Sie in diesen 25 Jahren.
Nee, das ist so dann Selbstdarstellung. Ich bin ein sehr demütiger Mensch.
Ja, aber vielleicht sagen Sie uns einfach, was so Ihre Aufgaben waren.
Meine Aufgabe war erst einmal Seelsorge an den Touristen und deutschen sprechenden Residenten. Ich habe dort, als der Kardinal Lehmann anfing, die Touristenseelsorge anzukurbeln, habe ich in einer unserer Ausstellungen mitten im Busch die Missionsstation darauf vorbereitet. Habe Aushänge in allen Hotels gemacht, mit den Managern gesprochen, die waren hell begeistert. Und dann bin ich mit den Leuten in die Missionsstation gefahren, habe denen das Leben gezeigt, was die Menschen natürlich sehr angerührt hat. Und dann kamen die selbstverständlich meistens einfach in die Kirche. Ich habe also den Weg hintenrum gemacht und waren dann von der Kirche.
Also das heißt, das war auf der einen Seite ein missionarischer Auftrag, den Sie da empfunden haben, die Menschen da zur Kirche zu führen.
Ich habe erst die Touristen in die Elendsmissionsstation geschöpft, habe denen alles gezeigt, auch was ich dort mache und so weiter. Dort waren die so angerührt, dass allesamt, und da geht es um Busse, 30 Mann immer, dass sie dann sonntags in die Kirche gekommen sind, von dem Gottesdienst wiederum unwahrscheinlich berührt waren, zurück zum Hotel gebracht worden sind, in dem Hotel riesen Reklame gemacht haben. Und da hatte ich dann meistens die doppelte Anzahl von denen, die Sonntag zuvor in der Kirche waren, nächsten Sonntag wieder da. Dort hat sich also das weiter empfohlen. In Deutschland haben sich Kinderhilfsvereine gegründet. Zuletzt habe ich sehr gemacht bei den Leuten, hatte ich Kontakt zu über 1000 Menschen. Als ich mit dem Kinderskandal losging, haben wir 12 Personen geschrieben, Diakon, wir treten aus der Kirche aus, in die Kirchensteuer überweisen wir ihnen. Keiner von den 12 ist ausgetreten. Alle sind in der Kirche geblieben. Ich habe Tag und Nacht Briefe geschrieben, habe angerufen. Die sind bei der Kirche geblieben. Ich habe, wenn ich das heute sehe, Mission für Deutschland betrieben dort unten, weil die Menschen behaupteten, sie sehen in Kenia eine völlig andere katholische Kirche als in Deutschland. Und da habe ich denen klar gemacht, ich sage, was wollt ihr denn? Welche Farbe hatten wir denn heute am Altar? Mit Grün, ich sage, ja, in Münster auch. Und war die Heilige Messe am Altar irgendwie anders als in Münster? Nee. Ich sage, was war denn da anders? Der Gesang, die Gestaltung. Ich sage, ja, aber da seid ihr. Wenn euch eure heilige Messe in euren Ort feiert, nicht gefeiert, dann müsst ihr sie umgestalten. Aber das Mysterium, das feiern wir doch international gleich auf jeden Altar. Das ist doch hier genauso wie in Deutschland. Na, das haben die dann letztendlich ein. Und es hat eine große Aktivierung stattgefunden. Leute, die dann in Deutschland sich haben taufen lassen und haben geheiratet und so weiter. Das war die Strecke. Die andere Strecke, das waren die Afrikaner. Na, da hatte ich erst die AIDS-Kranken in der Versorgung, später die Lepra-Kranken. Das war schon eine Herausforderung. Ich habe in Busch angefangen, unter einem Mangobaum den Gottesdienst zu halten für 400 Leute. Als ich fort bin, stand eine Kirche. Da darf man sich keinen Dom vorstellen, sondern einen Zweckbau mit einer Glocke. Aber es war alles da. Stelle von Tabernakelaltar, Amber und Bänke. Sie saßen im Trocknen auf primitiven Holzbänken, aber nicht mehr unter dem Mangobaum. Ich habe Operationen bezahlt. Leute wirklich sterben lassen, was ein großes Problem ist in Kenia. Da gibt es ja die armen Entsorgungsloch. Da fahren sie mit der Schubkarre hin, kippen die Toten dort rein, haben ein bisschen Dreck hinterher und da war es das. So, ich muss schon sagen, es war eine fruchtbringende Arbeit. Bei den Leprakranken, die waren so begeistert, dass ich kam, die wollten mich alle küssen. Die hatten aber keine Lippen mehr und keine Ohren und keine Nase. Meine Frau, die ist da ausgerissen. Das muss man erstmal annehmen. Verstehen Sie das? Die Leute sind ja auch von Gott geliebt und ich bin dorthin geschickt, um denen zu helfen. Und die wollen ihre Freude zum Ausdruck bringen. Und sie haben aber innerlich haben sie irgendwie einen Abstand. Das ist schwer, das erstmal auf die Schiene zu bringen. Aber das ist mir gelungen. Ich hatte ganz herzliches Verhältnis zu den Leuten. Ich habe aus Bambusstämmen Prothesen geschnitzt. Und dann hat mir der liebe Gott die Augen geöffnet, warum ich erst mit 50 Jahren zum Diakon geweiht worden bin, um dann in die Mission zu gehen. Mir sind nämlich alle meine Berufserfahrungen, meine Berufe und meine Studiums so zu Passe gekommen, dass ich ganz, ganz ohne Probleme viele Sachen lesen konnte dort unten, die ein gewisses Wissen voraussetzen. Aber das hatte ich durch meine Berufe und mein Studium. Der Kirchbau, ich habe die Pläne selber gemacht, ich habe kalkuliert. Das Einzige, in der Dispensary habe ich gearbeitet, um Malaria-Untersuchungen, Stuhluntersuchungen und so weiter mitzumachen. Das musste ich mir aneignen. Aber das ging auch ganz schnell. Und deshalb frage ich mich im Nachhinein überhaupt nicht mehr, war es eine Berufung oder war es nicht. Das war eine Berufung. Ich hätte das ohne Berufung überhaupt nicht machen können. Und auch nicht ohne meine Frau. Ohne meine Frau wäre dieses Wirken 25 Jahre lang nicht möglich gewesen, weil die mir den Rücken freigehalten hat. Ich war ja auch bloß scheinheilig. Ich konnte immer bloß an einem Fleck sein. Und da war die immer am anderen Fleck. Und so waren wir ein Duett, was auch als Duett spielte. Und trotz meiner Demut muss ich sagen, die Zeit und die Arbeit war segensvoll.
Dankeschön, Diakon Wilczek. Ich denke, das können wir jetzt am Ende dieser Sendung so stehen lassen, auch diese plastischen Schilderungen von dem, was Ihnen in Afrika in Ihren 25 Jahren dort begegnet ist. Mir scheint, Sie sind noch durchaus tatenkräftig und werden sich auch jetzt in Freiberg einsetzen für die Mission in Afrika. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Berufungsgeschichte geschildert haben in dieser Sendung bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen für Sie und auch Ihre Frau. Und wir wünschen Ihnen viel Segen auch für Ihr Wirken für Afrika. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Nachmittag.